Ich habe jetzt erst bemerkt, dass hier ein Mikrofon ist, das ich wahrscheinlich besser benutzen soll. Stehe ich dann direkt vor der Präsentation, wenn ich stehe? Vielleicht gehe ich noch ein klein wenig nach hinten. Ah, da wäre noch viel. Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, hier bei uns, hier bei Ihnen in der Schottenpfarre diesen Vormittag zu gestalten. Zu meiner Person vielleicht noch kurz. Danke für die Vorstellung. Also ich war die letzten Jahre jetzt Rektor des Missionshauses St. Gabriel, bin zurzeit zuständig, um die europäische Zone unserer Ordensgemeinschaft zu koordinieren. Wir haben in Europa 10 Ordensprovinzen und eine Region. Die Region ist Russland und Weißrussland. Ja, und in Europa sind wir ungefähr 900 Steiler Missionare. Von diesen 900 sind 300 junge Mitbrüder aus dem globalen Süden, die Missionsbestimmung Europa bekommen haben in den letzten 20, 30 Jahren und jetzt hier bei uns arbeiten. Wir haben praktisch mittlerweile auch in Osteuropa, also praktisch in ganz Europa, keinen Ordensnachwuchs mehr. Letztes Jahr ist ein kleines Wunder gewesen, dass ein Oberösterreicher, der Bruder Emanuel, ewige Gelübde abgelegt hat. Der hat den Weg zu uns gefunden. Aber sonst ist das ganz, ganz selten. Und unser Grundprinzip bei den Steiler Missionaren, wir sind eine weltweite Gemeinschaft von fast 6.000. Also unter den katholischen Männerorden sind wir an 6. oder 7. Stelle von der Anzahl her weltweit. Und in unserer Ordensgemeinschaft ist das Grundprinzip, wenn man sich ganz an die Gemeinschaft bindet, ewige Gelübde macht, stellt man sich weltweit zur Verfügung. Man hat natürlich Wünsche frei und sagt, da oder dort möchte ich gern hin, diese oder jene Arbeit würde ich gern machen, das bringe ich an Begabungen und Ausbildungen mit. Und die Generalleitung teilt einen dann weltweit zu. Bei mir war das so, 1987 habe ich Priesterweihe gehabt, 86 ewige Gelübde und da bin ich nach Brasilien zugeteilt worden. Ich war 6 Jahre in Brasilien, habe dort auch Missionswissenschaft studiert. Wir sind eine sehr internationale Gemeinschaft. Wo wir sind, leben wir in so interkulturellen, multikulturellen Gemeinschaften zusammen. Also da in Brasilien, der Pfarrer war ein Filipino, ich war Österreicher, der andere Kaplan Argentinier. 3 Kontinente, ein Pastoralteam, keiner von dem Land, wo wir gearbeitet haben. Und das ist nicht Österreich, sondern Brasilien, 1987 war das so. Also wir haben sehr viel weltweite Erfahrung und auch interkulturelle Erfahrung, Kompetenz. Dieses Thema, das ich Ihnen heute nahe bringen kann, wie geht es der Schöpfung Gottes, in welche Richtung entwickelt sich unser Planet Erde, das betrifft mich aus mehreren Gründen sehr, also emotional auch, persönlich auch, und darum habe ich mich damit mehr beschäftigt. Ich weiß einfach von Mitbrüdern aus Indien, dass es furchtbar ist, wenn die Temperatur über 50 Grad klettert. Und es ist ganz brutal für Menschen, die sich eben keine Klimaanlage leisten können. Und das ist dort bei weitem die Mehrheit der Bevölkerung, die einfach die Mittel nicht haben dafür. Und wir haben in unserer Ordensregel, dass wir das Leben der Menschen teilen und so leben wie sie. Also es ist dann eine Frage, schaffen sich unsere Mitbrüder so ein kühlendes Aggregat an oder nicht? Und Ja, also diese direkte Betroffenheit, und das ist nur ein kleines Beispiel, die Familien meiner Mitbrüder in verschiedenen Ländern sind sehr betroffen und so. Also das ist das Thema. Und wir setzen uns als Steiler Missionare sehr für weltweite Gerechtigkeit ein. Sie kennen vielleicht die Missionsprokur St. Gabriel. Ich bin in St. Gabriel zu Hause, wo weltweit Sozialprojekte, kirchliche, pastorale Projekte unterstützt werden. Und diese Frage, wie gehen wir um mit dem Klimawandel, tun wir was dagegen, ist vor allem auch eine Frage der Gerechtigkeit und der Solidarität mit Menschen, die besonders betroffen sind davon. Darum treibt es mich auch sehr um. Ja, von der Ausbildung her bin ich eigentlich, also ich bin Theologe, kein Klimawissenschaftler, auch kein Physiker oder Naturwissenschaftler, der sich da besser auskennt. Die Dinge habe ich gelesen, im Internet gefunden, wie Sie vielleicht auch, wenn Sie sich interessieren für diesen Bereich. Was ich versuche, ist eine Verbindung herzustellen zum christlichen Glauben, zur christlichen Theologie und da vor allem von der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus her. Dieses bedeutende Dokument, das Papst Franziskus 2015 veröffentlicht hat, im Vorfeld der Klimakonferenz in Paris, die dann ja endlich eine Verpflichtung der Staaten gebracht hat, sich auszurichten auf eine Begrenzung des Klimawandels, die definiert ist, diese Begrenzung mit einem bestimmten Ziel, nämlich auf jeden Fall unter 2 Grad Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und wenn das schwierig ist, und noch besser wäre es 1,5 Grad. Ja, also in diesem Bereich sollte die Begrenzung sein. Gut, ich glaube, das genügt zur Einleitung. Ja, unsere Schöpfung. Liegt sie in Geburtswehen, dass was Neues entstehen will, oder ist sie am Untergehen? Ihre Reihe in diesem Jahr ist dem Thema gewidmet, Christsein in der Krise, Christsein aus der Krise. Und ich möchte die Aufmerksamkeit besonders auf diese sogenannte Klimakrise lenken. Wobei vor kurzem war ich bei einem Transformationsforum, wo 75 zivilgesellschaftliche Organisationen Vertreter geschickt haben an die Donau-Uni in Krems. Und dort ist unter anderem gesagt worden, das Wort Klimakrise stimmt nicht. Denn eine Krise ist ein vorübergehender Zustand, wo man wieder rauskommt. Und beim Klimawandel wissen wir das noch nicht. Beziehungsweise die Effekte, die bis jetzt schon provoziert worden sind durch menschliche wirtschaftliche Aktivitäten vor allem, diese Konsequenzen werden dann sich auswirken. Das sagen uns die Wissenschaftler die ganze Zeit, nur wird wenig darauf hingehört. Also es ist eher ein Klimanotstand, der sich da abzeichnet. Sind wir am Untergehen? Es gibt Gruppierungen mittlerweile, eine nennt sich Extinction Rebellion, also wir rebellieren gegen die Ausmerzung, gegen die Auslöschung. Diese Extinction Rebellion, die hat diese Demo zum Beispiel gemacht. Business as usual is killing us. Ja. Was sicher so ist, ist, dass das Artensterben in einem Ausmaß zurzeit geschieht, wie das kaum vorstellbar ist. Und das ist bedingt durch menschlich verursachte Lebensweise, Wirtschaftsweise, Emissionen und so weiter. Man spricht, das war auch Thema von einer Wissenschaftlerin, die in diesem Bereich arbeitet, bei diesem Transformationsforum, Man spricht von ungefähr 1 Million Lebewesen, die vom Aussterben direkt bedroht sind derzeit. Oder liegt die Schöpfung in Geburtswehen? Ist das so ein Durchgang zu etwas Neuem? Vor Millionen von Jahren war diese Katastrophe, wodurch die Dinosaurier ausgestorben sind, und dadurch konnten die Säugetiere sich eigentlich erst so richtig entwickeln, und auch diese menschliche Entwicklung, sagt uns die Naturwissenschaft, hat eigentlich profitiert von dem, dass diese Katastrophe damals war. Nur was sagt uns, was sagt der Menschheit das? Müssen wir vielleicht aussterben, damit neu was weitergeht? Ist der Mensch als Krone der Schöpfung nur unsere Fantasie und unsere falsche Interpretation der biblischen Lehre, der biblischen Botschaft? Oder wie schaut das aus? Also solche Fragen kommen da hoch. Papst Franziskus schreibt in Laudato Si, in der Nummer 80, viele Dinge, die wir als Übel, Gefahren oder Quellen des Leidens ansehen, sind in Wirklichkeit Teil der Geburtswehen, die uns anregen, mit dem Schöpfer zusammenzuarbeiten. Er ist im Innersten aller Dinge zugegen. Das ist eine christliche, eine gläubige Sicht auf Krisen, auf die großen Herausforderungen und Probleme, die da sind. Gott ist gegenwärtig. Und wenn etwas schwierig ist, ein Übel, eine Gefahr, wenn eine Quelle von Leid da ist, dann kann das ja auch sein, wenn wir uns miteinander mobilisieren und versuchen, Veränderungen herbeizuführen, dass das der Durchgang zu einem wunderbaren, neu gestalteten Miteinander wird. Vielleicht will uns diese sogenannte Klimakrise auch lehren, wie ein geglücktes menschliches Zusammenleben nicht nur in Verbindung mit anderen Menschen, sondern mit der ganzen Schöpfung aussehen könnte. Hier eine neuere Meldung. Ich glaube, Sie haben das alle auch gelesen, vielleicht auch, ich glaube, gestern war wieder so ein Fernsehbeitrag, ein Marienbauer in der Wachau hat berichtet, ja, jetzt blühen die Marillen alle und es ist die Befürchtung, dass wie die letzten Jahre der Frost dann Anfang April vielleicht wieder kommt und die köstlichen Früchte nicht gedeihen, weil sie abfrieren in ihrer Entwicklung. Also unsere Kulturen, vor allem auch die landwirtschaftlichen Kulturen, sind eingestellt auf ein bestimmtes Klima, diese Marillenbäume, und wenn sich das verändert, wird das zum Problem. Und Umstellungen, gerade bei Bäumen, die dauern schon Zeit. Also bis wir die Fichtenwälder ersetzt haben, die der Borkenkäfer jetzt da und dort befällt, das dauert Jahrzehnte. Also das sind die Herausforderungen, in denen wir drinnen stehen. 2021 ist der letzte große Weltklimabericht wieder veröffentlicht worden und das war ein Weckruf und gerade jetzt kürzlich ist der Bericht wieder von der UNO-Wetterorganisation veröffentlicht worden mit dem Hinweis darauf, dass die Erderwärmung und vor allem die Erwärmung der Ozeane wirklich alarmierend ist. Und die Auswirkungen sind eben dann das schon benannte Artensterben, aber auch Brände da und dort, die Wetterextreme nehmen zu, Dürren und Überschwemmungen, Stürme. Ja, das kennen Sie ja alles. Wir sind zurzeit konfrontiert mit vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt. Vorher war es die Corona-Krise, ist es so, dass diese Notlagen dazu führen, dass die Mittel für die sogenannte Klimarettung fehlen, dass die Aufmerksamkeit darauf, da wirklich eine Priorität zu setzen, nicht da ist. Klimagerechtigkeit ist eine der Hauptforderungen der Fridays for Future, dieser jungen Leute, die immer wieder die Klimastreiks an den Freitagen organisieren. Gemeint ist damit einerseits das, was ich schon angesprochen habe, die Gerechtigkeit Menschen gegenüber im globalen Süden, die kaum einen Treibhausgasausstoß hatten in ihrem Leben, weil sie eben arm sind, aber die unter den Konsequenzen der Erderhitzung ganz stark leiden. Also diese Gerechtigkeitsfrage ist da, die ja auch bei UNO-Konferenzen diskutiert wird und dann gekleidet wird in die Forderung, dass reiche Länder aus dem globalen Norden Entschädigungszahlungen leisten oder in einen Fonds einzahlen für eine nachhaltige Entwicklung der Entwicklungsländer. Aus dieser Frage der Gerechtigkeit heraus. Die jungen Leute auf der Straße weisen aber vor allem auf eine andere Dimension der Klimagerechtigkeit hin. Es geht um die nächsten Generationen. Welche Welt werden die Kinder, die Enkel, die Großenkel vorfinden? Ist das eine Welt, die noch ein Lebensraum ist, wo man gut leben kann, oder eine Welt, wo viele Katastrophen sind und das Leben ganz schwierig ist? Und diese Verantwortung für die nächsten Generationen liegt bei den jetzt Lebenden. Covid-19 hat uns, glaube ich, bewusst gemacht, wie schnell so ein Virus um die ganze Welt reisen kann. Ich war ganz verblüfft, wie, ich glaube, es war im Februar 21, das Virus aufgetaucht ist in Norditalien und bald darauf, ich bin eben mit Brasilien sehr verbunden, bald darauf war es im Amazonasgebiet und dann waren die indigenen Völker dort total betroffen und ich habe mich gefragt, wie gibt es das, dass das so schnell dorthin reist? Ja, durch diese globale Vernetzung, die da ist, dieses weltweite Netz der Fluglinien, des Verkehrs, was wunderbar ist. Wir können da und dort hinreisen, was aber, oder Güter transportieren, was aber auch negative Konsequenzen hat. Nämlich die, dass Krankheiten sich sehr schnell weltweit ausbreiten können. Und wenn wir dann auch noch an die negativen Konsequenzen vom Flugverkehr für die Umwelt denken, der hohe Ausstoß an Treibhausgasen durch das Kerosin, das verbrannt wird, dann kommen auch diese Bedenken dazu, ob dieses weltweite Transportsystem, das wir haben, so gut ist für diesen Planeten. Ich glaube nicht. Und rechts ist ein Bild, das ist von dieser Keulung der Nerze in Dänemark, wo 15 Millionen Nerze gekeult werden mussten, weil die auch das Coronavirus hatten. Also diese Massentierhaltung, die geschieht bei uns, diese industrielle Produktion von Fleisch, von Fellen, von Eiern, das ist alles extrem anfällig. Es ist ein System, das sehr, sehr labil ist, nicht gesund, nicht gut fürs Tierwohl und letztlich auch nicht gut für uns und für den Planeten. Kosten durch Klimaschäden. Die Europäische Umweltagentur hat diese Grafiken 2020 veröffentlicht und da heißt es, dass in den letzten 40 Jahren, also von 1980 weg bis 2020, allein in den 27 EU-Ländern 487 Milliarden Euro aufgewendet werden mussten wegen Schäden, die durch Wetterextreme entstanden sind. Das sind irrsinnige Summen. Und es wird immer teurer, diese Schäden zu beheben. Es wäre, sagen Wirtschaftswissenschaftler, viel günstiger, zu investieren gegen diese Verursachung des Klimawandels. Auf lange Sicht rechnet sich das auch wirklich, wenn man in diesem Bereich investiert. Also nur so die Kostenfrage. Die Frage, wie gehen wir mit Geld um, mit Vermögen um? Wenn das wirklich eine Krise ist, sind wir bereit, ist die Menschheit bereit, sind die Regierungen bereit, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren in eine gute Zukunft? Wird das von den Wählern und Wählerinnen mitgetragen? Leider kommt es mir vor, noch viel zu wenig. Konfliktforscher sagen uns, dass durch diese zunehmende Erderwärmung Lebensraum verloren gehen wird und dadurch Menschen abwandern werden müssen anderswohin, weil sie keine Lebensgrundlagen mehr dort haben. Und das kann und wird vielleicht zu neuen kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Ich habe vor kurzem eine Wissenschaftlerin aus dem Sudan gehört. Sie lebt als Flüchtling in Österreich, in der Steiermark, ist eine Architektin. Und sie hat erzählt, dass der Krieg im Sudan auch mitverursacht ist durch den Klimawandel. Und zwar deshalb, dass junge Männer, die in der Region von Darfur leben, durch den Klimawandel dort kein Auslangen mehr finden. Und das Einzige, wo sie Geld verdienen können, ist als Söldner in den Milizen. Teilweise kämpfen sie im Jemen und jetzt auch im eigenen Land. Die Konflikte, die im Norden von Nigeria sind, wo wir immer wieder von Entführungen und so weiter lesen, Boko Haram und so, haben auch mit diesen Klimaveränderungen in der Sahelzone zu tun. Also es ist jetzt schon zu sehen, wie kriegerische Konflikte zunehmen, und um des Friedens willen ist es total wichtig, sich einzusetzen, dass diese Erderwärmung eingedämmt wird. Ja, was sind die Ursachen, die zu dieser Erderwärmung führen? Papst Franziskus hat auf tiefer liegende Ursachen in seiner Enzyklika Laudato Si hingewiesen. In einer christlichen Sicht. Die erste oder eine wesentliche Hauptursache, die er benennt, ist das sogenannte technokratische Paradigma. Er hat gesagt, wir leben in einer Welt, wo die Technik alles beherrscht. Und es wird ihr alles untergeordnet. Und dann kommt es zu einer Entwicklung der Technik, die nicht zum Nutzen, sondern zum Schaden der Menschheit und des Planeten wird. Weil zu wenig geschaut wird, was sind wirklich die Auswirkungen, die das hat auf das Leben. Ein typisches Beispiel dafür ist die Entwicklung des Verbrennungsmotors, der natürlich wunderbar dazu beigetragen hat, dass unsere Mobilität revolutioniert wurde. Großartig, wie wir dadurch reisen konnten und reisen können. Nur verursacht der Ausstoß von CO2 und anderen Gasen die Veränderung der Atmosphäre. Und das führt zu dieser Erderwärmung. Wir müssen loskommen davon, in eine andere Richtung die Technik lenken. Gott sei Dank gibt es alternative Antriebe, die entwickelt werden. Wir müssen auch unser Verhalten umstellen. Also wenn die Technik allein herrscht, ohne ethische Bedenken, ohne Bemühen drum, sie in die richtige Richtung zu lenken, durch die politisch Verantwortlichen, dann ist der Schaden für die Welt und für die Menschheit oft die Folge. Schauen wir mal, es ist ein anderer Bereich, wie das mit der künstlichen Intelligenz weitergeht. Also für mich ist es wirklich ethisch äußerst bedenklich, wie gerade in Kriegen Einsatz von Drohnen und so weiter, Automatisierung von Tötung von Menschen, diese Technik eingesetzt wird. Aber es gibt viele andere Bereiche auch, ja, wo man wirklich Beschränkungen, Rahmenbedingungen und so weiter brauchen würde. Und leider ist da der Gesetzgeber oft hinterher. Also das technokratische Paradigma. Ein weiterer Grund, den er nennt, ist die Wegwerfkultur. Er sagt, wir haben ein Wirtschaftssystem, wo sowohl Menschen als auch Dinge sich rasch in Abfall verwandeln. Wo Menschen auf einmal nicht mehr gebraucht werden oder auch Dinge nicht mehr gebraucht werden. Und anders als in der Natur, wo wir keinen wirklichen Abfall haben, sondern alles wiederverwertet wird, ist das dann Müll, der die Umwelt vergiftet, und das geht bis dorthin, dass das Mikroplastik anscheinend den Weg schon bis in unser Gehirn gefunden hat. Also eine Wegwerfkultur. Wir müssen weg von der Wegwerfkultur hin zu einer Kreislaufwirtschaft, die uns die Natur ja lehrt, die der Schöpfer uns als Vorbild mitgegeben hat, durch diese Erde, durch diese Natur, die er uns geschenkt hat. Ein weiterer Grund ist, der spanische Ausdruck ist Rapidación, und das hört sich für mich genauso an, wie es ist, nämlich die Beschleunigung. Es wird alles immer noch schneller, schneller, schneller. Das ist bei der technischen Entwicklung so, ja, weiß nicht, alle 2 Jahre braucht man ein neues Handy, weil das dann schon veraltet ist mit seinen Apps und Betriebssystemen und was weiß ich. Ich probiere es jetzt mit dem Fairphone, das wird immer wieder abgedatet, man kann auch einzelne Teile auswechseln davon. Wunderbare Sache, ich bin sehr zufrieden, habe ich jetzt 2 Jahre, ja, und es ist versprochen, dass es mindestens 6 Jahre zur Verfügung steht, immer mit der neuesten Technologie. Ja, also es wird alles immer schneller und wir kommen nicht zur Ruhe, so wie Sie jetzt am Vormittag heute sich Zeit nehmen und zur Ruhe kommen und nachdenken und reflektieren, weil wir so gefordert sind, ständig in diesem Hamsterrad, das da ist, in der modernen Gesellschaft mitzutun, mitzulaufen. Und besonders betrifft es nach wie vor Frauen, die oft in einem massiven, notwendigen Multitasking eingespannt sind. Dabei wären gerade die Frauen mit ihrer Sensibilität fürs Leben so eine wichtige Ressource, gerade in diesem Bereich. Ja, und dann sagt Papst Franziskus, es gibt eine fehlende Orientierung am Gemeinwohl. Das Prinzip des Gemeinwohls kommt ja von der katholischen Soziallehre her. Das Gemeinwohl steht über dem Recht auf Privateigentum, laut katholischer Soziallehre. Und wenn dieses Gemeinwohl nicht im Blick ist, dass es uns allen gemeinsam gut geht, dann kommt es zur Erderwärmung, dann kommt es zu Ungerechtigkeiten, dann kommt es zu sozialen Schieflagen und so weiter. Ja, viele Probleme, die ich jetzt genannt habe. Eine Lieblingsheilige von Papst Franziskus ist natürlich die Mutter Gottes. Er ist Südamerikaner und immer wieder, wenn er von Maria spricht, von der Mutter Gottes, dann geht ihm das Herz über, kommt mir vor. Und eine Lieblingsdarstellung der Mutter Gottes ist für ihn diese Maria, die Knotenlöserin aus St. Peter am Perlach in Augsburg in Deutschland. Zuflucht nehmen zu Gott und zur Mutter Gottes, die hilft uns, auch die schwierigsten Knoten zu lösen und rauszukommen aus den Verstrickungen, in denen wir sind. Ja, was schlägt Papst Franziskus vor? Und das passt sehr gut in die Fastenzeit, in der wir stehen, und fast noch besser in die Passionswoche, in der wir jetzt auch stehen vor dem Palmsonntag. Es braucht eine ökologische Umkehr. Was ist damit gemeint? Es sind die Nummern, wenn Sie es nachlesen wollen, 217 bis 220 im Dokument Laudato Si. Einzelne Zitate daraus möchte ich mit Ihnen durchgehen. Wenn die äußeren Wüsten in der Welt wachsen, weil die inneren Wüsten so groß geworden sind, ist die Umweltkrise ein Aufruf zu einer tiefgreifenden inneren Umkehr. Für Papst Franziskus muss die innere Umkehr zuerst kommen. Denn aus dieser inneren Umkehr kann dann eine tiefe Motivation aus dem Glauben heraus wachsen, Haltungen zu verändern, aufgrund von Werten, die anders werden, und dann ins Handeln zu kommen. Was Zweites ist auch noch hier, was sehr wichtig ist. Papst Franziskus sagt, wenn die äußeren Wüsten in der Welt wachsen, weil die inneren Wüsten so groß geworden sind. Also er stellt einen Zusammenhang her zwischen den inneren Wüsten, die in den Menschen da sind, und den äußeren Wüsten, die sie produzieren. Erich Fromm sagt, die Gier ist immer das Ergebnis einer inneren Leere. Wenn Menschen immer noch mehr und mehr brauchen und wollen, dann hat das oft den Grund dafür, dass sie innerlich leer sind. Augustinus wusste schon, letztlich ist es Gott, der unsere innere Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht, die in uns drinnen ist, stillt. Vielleicht ist es wirklich so, dass der zunehmende Verlust eines Glaubens, einer Verbindung mit Gott, eines Gottvertrauens auch dazu führt, dass wir in dieser Situation sind. Weil die inneren Wüsten sich ausbreiten, brauchen Menschen immer mehr und die Rohstoffe werden immer mehr noch ausgebeutet und die Aktivitäten werden immer noch mehr und dadurch werden diese äußeren Wüsten produziert. Papst Franziskus schreibt auch, doch wir müssen auch zugeben, dass einige engagierte und betende Christen unter dem Vorwand von Realismus und Pragmatismus gewöhnlich die Umweltsorgen bespötteln. Andere sind passiv, entschließen sich nicht dazu, ihre Gewohnheiten zu ändern und werden inkohärent. Also zwei Haltungen sind hier benannt. Einerseits das Argument, ja, es ist halt so, die Realität ist so. Nein, die Wirtschaft muss wachsen. Es geht nicht anders, so ist das. Und das hat halt Konsequenzen. Ja? Punkt. Realismus. Aber ist das wirklich ein gottgegebenes Gesetz? Es kann doch nicht zusammenpassen mit dem, was wir rundherum sehen und wahrnehmen, was die Auswirkungen sind auf die Schöpfung Gottes. Und was heißt das dann? Diese Frage ist wichtig. Oder der Pragmatismus, dass man sagt, naja, das nützt mir halt jetzt so. Ich habe meine Vorteile dadurch. Das brauche ich halt zum Leben. Drum nehme ich das andere in Kauf. Ich habe ein Matura-Treffen gehabt. Also ich habe 78 maturiert in Leithofen an der Ips im Realgymnasium. Und der Sepp, einer aus unserer Gruppe, wie das Thema auf den Klimawandel gekommen ist, hat gesagt, na ja, für uns wird sie sich auch noch ausgehen. Und ich habe ihn dann gefragt, du Sepp, ich habe keine Kinder. Hast du Kinder? Ja, naja, die müssen halt dann schauen, wie es damit umgehen. Ja. Also, Pragmatismus für mich, Realismus ist halt so. Er ist kein sehr gläubiger Mensch, ja, muss ich auch dazu sagen, dieser mein Kollege. Ja, also das ist so eine Haltung, weit verbreitet. Und eine andere Haltung, dass man passiv ist und sich nicht entschließt, Gewohnheiten zu verändern. Man sieht es ja ein, da müsste was passieren, aber man kommt nicht dazu, wirklich was zu verändern. Und das ist wahrscheinlich das, was am weitesten verbreitet ist. Ich merke es ja bei mir selber, in einigen Bereichen gelingt es mir, was zu verändern, und in anderen Bereichen, ja, bin ich halt dann sehr inkohärent. Es fehlt Ihnen also eine ökologische Umkehr, die beinhaltet alles, was Ihnen aus Ihrer Begegnung mit Jesus Christus erwachsen ist, in Ihren Beziehungen zu der Welt, die Sie umgibt, zur Blüte zu bringen. Ein spiritueller Satz, ein vielleicht in dem Zusammenhang eigenartiger Satz. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Beziehung zu Christus in Verbindung bringen mit diesem Thema vom Klimawandel und so weiter. Dabei hat das sogar Paulus schon gemacht, wenn er in seinen Briefen auf diesen kosmischen Christus hinweist, durch den alles geschaffen ist, und letztlich wird alles in ihm vollendet werden und zur Fülle gebracht werden. Und wenn wir so einen Blick auf die Schöpfung haben, dann verändert das die Art und Weise, wie wir sie sehen, weil sie genauso umfangen ist von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, und wir herausgefordert sind, diese liebevolle Zuwendung der ganzen Schöpfung gegenüber zu leben. Die Berufung, Beschützer des Werkes Gottes zu sein, praktisch umzusetzen, gehört wesentlich zu einem tugendhaften Leben. Sie ist weder etwas Fakultatives noch ein sekundärer Aspekt der christlichen Erfahrung. Papst Franziskus verbindet die alte Tugendlehre, das sind jetzt christliche Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe als die Kardinaltugend, das verbindet er mit der Berufung, Beschützer des Werkes Gottes zu sein. Wenn ich Beschützer der Schöpfung Gottes bin, dann lebe ich tugendhaft. Und wenn ich es nicht tue, dann fehlt mir Tugend. Und dann ist das eigentlich, darum sind wir bei der Umkehr, ist das eigentlich eine sündige Haltung. Ist das ein Laster, oder ich falle im Laster, ist der Gegenbegriff von der Tugend in der Moraltheorie. Ja, und es ist kein sekundärer Aspekt der christlichen Erfahrung. Es gehört wesentlich zum Christentum dazu. Manchmal treten sogar christliche Würdenträger bis hin zu Kardinäle auf und sagen, na, wir müssen beim Kernbereich des Glaubens bleiben und sollen nicht als Umweltdilettanten da unterwegs sein. Wörtliches Zitat. Ja. Papst Franziskus hat hier eine ganz andere Position und sagt, es gehört wesentlich zum christlichen Glauben dazu. Die ökologische Umkehr, die gefordert ist, um eine Dynamik, nachhaltige Veränderung zu schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr. Also es ist eine Umkehr, die uns nicht nur persönlich betrifft, sondern miteinander. In der Familie, in der Pfarrgemeinde, aber vor allem darüber hinaus in den Kommunen, im ersten Bezirk, mit der zuständigen politischen Verwaltung, genauso wie in einem Stift, wie dem Schottenstift, wie in meiner Gemeinschaft in St. Gabriel, dass wir uns überlegen, ja, wie oft essen wir Fleisch in unserer Gemeinschaftsküche, wie oft kommt das auf den Tisch. Das sind die Fragen, denen wir uns stellen müssen. Wie sind wir unterwegs, wie viele Autos haben wir im Fuhrpark stehen, wie sind die angetrieben? Also da wird es dann konkret. Gemeinschaftliche Umkehr. Und es braucht politische Entscheidungen, wo klare Regeln, Gesetze erlassen werden, die zum Klimaschutz beitragen. Und es braucht auch Kostenwahrheit, in der Wirtschaft, das eingepreist ist, bepreist ist, was ein Schaden durch wirtschaftliche Aktivitäten an der Umwelt geschieht. Denn das darf nicht einfach die Allgemeinheit tragen und jemand hat einen privaten Gewinn, ohne dass das mit berücksichtigt ist. Also um diese Dinge einer gemeinschaftlichen Umkehr geht es. Aber auch darum, dass bei einem Gottesdienst einmal das Thema Schöpfungsspiritualität ist. Dass es darum geht, was haben wir für eine Verbindung mit anderen Geschöpfen, mit der Schöpfung Gottes, für eine Verantwortung für sie. Sie schließt das liebevolle Bewusstsein ein, nicht von den anderen Geschöpfen getrennt zu sein, sondern mit den anderen Wesen des Universums eine wertvolle, umfassende Gemeinschaft zu bilden. Also wir sind in einer wertvollen, umfassenden Gemeinschaft mit allen Lebewesen, weil wir mit ihnen zusammen Geschöpfe Gottes sind. Dieses Bild links hat eine gute Bekannte von mir gemalt. Sie war Entwicklungshelferin in Nicaragua und hat ein sehr starkes soziales Empfinden. Sie hat hier dargestellt, was Umweltzerstörung bewirkt und wie so eine blühende, lebendige Schöpfung aussieht, die viele Früchte trägt, wo es gut ist zu sein in der Natur. Mich beeindruckt dieses Bild sehr und es drückt für mich diese umfassende Gemeinschaft aus, auf die es ankommt. Ich hätte jetzt hier noch verschiedenste Lösungswege, konkrete Dinge, wo Veränderung ansteht. Das werde ich eher jetzt überspringen, denn es soll ja eher ein theologischer Input sein und nicht so sehr ein praktischer Input, wobei es dann vor allem auf die Praxis ankommt, die aus unserem Glauben heraus erwächst. Aber Laudato Si zeigt da verschiedene Wege auf, nur kurz, ohne ins Detail zu gehen. Eine Spiritualität der Verbundenheit habe ich schon benannt. Diese Bilder sind für mich sehr bewegend auch. Wie Hund und Katz sind sie miteinander, heißt es öfter. Aber Hunde und Katzen, wenn sie gemeinsam aufwachsen, können Freundschaften entwickeln. Und dieses gemeinsam aufwachsen, neue Verbundenheit mit der Natur zu erfahren, ich glaube, das ist auch vor allem eine pädagogische Herausforderung, dass Kinder nicht nur die ganze Zeit Naturerfahrungen über Bilder im Internet haben, übers Handy, sondern auch wirklich die Erde berühren und mal was pflanzen und sehen, ja, das Ei kommt wirklich vom Huhn, also solche Dinge. Oder sich einsetzen, so wie der eine Mann damals bei der Exxon-Katastrophe im Golf von Mexiko, dass dieser Pelikan gerettet wird, von dem Öl befreit wird, das in seinem Gefieder ist. Eine vorrangige Option für die Armen, das ist in Syrien ein Bild, Kinder, die ein Recht haben auf eine gute Zukunft. Und das ist ein Bild auf den Philippinen, wo die Taifune immer mehr noch zunehmen und Existenzen zerstören. Ökosoziales, politisches Engagement, das wirklich, habe ich schon mehrfach gesagt. Gott sei Dank passiert das auch. Also hier in diesem Bereich bei der Energie, Entschuldigung, bei der Energie ist ja viel geschehen. Bis 2020 wurde in Österreich eine Förderung ausgeschüttet für den Einbau von Ölheizungen. Dass da nicht früher umgesteuert wurde. Gott sei Dank ist jetzt umgesteuert und es gibt zunehmend Anreize, vor allem im Gebäudebereich, was zu verändern. Gott sei Dank. Rhythmus muss noch schneller werden, ja. Aber es geschieht etwas. Lebensstilveränderung beim Hergehen durch die Herrengasse. Also ich habe aufpassen müssen wegen der Radfahrer, die da durchsausen. Zuerst habe ich mich geschreckt und dann habe ich mich gefreut, weil ich mir gedacht habe, naja, ist besser, als würden lauter Autos da durchsausen. Ja. Also gestern hatten wir in St. Gabriel eine Verkehrswissenschaftlerin, die empfehle ich auch sehr für eine Einladung, Barbara Lahr, eine junge Frau, so um die 30, gut 30, die arbeitet an der TU im Bereich Verkehrsplanung für die Zukunft. Und die hat versucht, uns nahezubringen, das wichtigste Verkehrsmittel haben wir immer bei uns. Wir müssen wieder neu lernen, das Gehen zu schätzen. Und die Städte müssen so gestaltet werden, dass die Fußgänger nicht ständig gefährdet sind, sondern Platz haben. Ja? Und das Zweite ist dann eben das Rad, das Dritte der öffentliche Verkehr und dann kommt auch das Auto. Egal, ob es jetzt elektrisch oder fossil betrieben ist. Also so eine Pyramide, auf den Kopf gestellte Pyramide ist es dann im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. In der Verkehrsplanung hat man den Eindruck, kommt immer zuerst das Auto. Und das muss verändert werden, um wieder menschengerecht und umweltgerecht die Mobilität zu gestalten. Und da ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass viele Menschen mit dem Rad fahren. Denn ja, wenn mehr das tun, sieht die Politik, das braucht es. Also durch eine veränderte Praxis der Menschen entsteht dann auch eine veränderte Politik und es entstehen neue Strukturen. Und es braucht ökologische Bildung. Neue Bilder braucht es. Vielleicht auch ein kurzes Beispiel aus dem Bereich der Mobilität. Früher war es für mich einfach so, wir haben in St. Gabriel einige Autos, die wir gemeinsam nutzen. Wir sind eine Gemeinschaft von 40 Ordensleuten dort und da gibt es ein paar Autos, die man also wo der Schlüssel wo ist und die Papiere, dann gehe ich dorthin, hole mir das und benütze das Auto. Und bis vielleicht vor 20 Jahren war für mich das Vorrangige, wenn ich irgendwo hin musste, kam sofort irgendwie das Bild in meinen Kopf, wo die Papiere sind und der Schlüssel und dass ich die hole und zur Garage gehe und wegfahre. Kommt jetzt überhaupt nicht mehr. Sondern das Bild, das ich habe, ist Fahrradhelm, Rucksack, Fahrradschuppen und dann weg. Und alle Wege in der Nähe erledige ich so. Klar, die alten Mitbrüder können das nicht. Für die sind die Autos da, die brauchen sie. Aber was für mich, warum ich das erwähne, ich glaube, sehr wichtig sind die Bilder, die wir im Kopf haben. Ich erlebe das bei afrikanischen Mitbrüdern, die kommen, teilweise auch bei asiatischen, die aus ärmeren Verhältnissen stammen, die kommen nach Europa und brauchen unbedingt ein Auto. Weil wenn ich jetzt da im entwickelten Land bin, brauche ich ein Auto. Und wir sagen dann, du bist Kaplan in Wien, da brauchst du kein Auto. Bestes Öffi-System der Welt. Du kommst überall hin für das, was du tust. Ja, aber ich brauche ein Auto. Es ist einfach dieses Bild da, er braucht ein Auto. Und wir hatten sogar schon einen Ordensaustritt und Übertritt in die Diözese, wo mein Eindruck ist, der Grund war, er braucht ein Auto. Aber diese Bilder sind so verfestigt und wenn wir ein Autoland sind, dann wird ja das von Regierungsseite auch vermittelt. Natürlich, wenn ich in einem Autoland bin, dann brauche ich ein Auto. Ja? Sagt ja sogar der Bundeskanzler. Also, welche Bilder werden da befördert? Was ist zukunftsfähig? Wie schaffen wir es umzudenken und neue Bilder von einem qualitätsvollen, guten Leben zu kriegen? Das ist ein Kernbereich ökologischer Bildung. Achtsamkeit allen Geschöpfen gegenüber, Dankbarkeit für den Boden, der uns trägt. Mir ist in Erinnerung der Bruder Jakob, der war Landwirt und hat auf den Philippinen in nachhaltigen Projekten gearbeitet, Wiederaufforstung und so weiter. Und mit dem hatten wir eine Schöpfungswallfahrt und in der Nähe vom Stift Altenburg im Wald hat er auf einmal gesagt, bleibt soll ich stehen. Das ist ein Boden, und hat reingegriffen und so diese schwarze Erde herausgeholt und hat gesagt, Milliarden von Mikroorganismen habe ich jetzt in meiner Hand und ihr geht's so drüber. Dieser Boden ist heilig. Das ist alles von Gott geschaffen. Und das ist für mich so eine Haltung der Achtsamkeit, der Ehrfurcht, die wir neu gewinnen müssen. Eine zutiefst spirituelle Haltung. Die Erde sind wir. Die Spurenelemente, die wir im Körper brauchen, ja, das Eisen zum Beispiel. Ja. Ich meine, wir Männer empfinden das weniger als die Frauen in ihrer Biografie, so Eisenmangel. Aber also wenn Eisen fehlt, ist mit der Blutbildung und mit der Sauerstoffversorgung schwierig. Dabei ist es irgend so ein totes Element. Ja. Aber unser lebendiger Organismus braucht das, gut leben zu können. So ist alles miteinander verbunden. Wir sind diese Erde, die Erde sind wir. Genügsamkeit. Schon der Philosoph Seneca wusste, nicht wer wenig hat, sondern wer viel wünscht, ist arm. Ja, eine große Weisheit, 2000 Jahre alt. Nicht einmal aus der Bibel, sondern von einem heidnischen Philosophen. Die Sonntagskultur wiederentdecken, einmal in der Woche wirklich ausruhen, sich Zeit nehmen für die Lieben, hinausgehen in die Natur, bewusst diese Verbundenheit pflegen, hinhören auf diese Geschichten in der Bibel, wo Krisenmomente immer wieder der Anlass waren zu einer Umkehr, zu einer Veränderung. Und dann ist etwas neu geworden. Kontemplation und Prophetie gehören zusammen. Der Bruder Klaus in der Schweiz, genauso wie ein Meister Eckhart oder sonst jemand auch, die großen prophetischen Frauen wie Katharina von Siena, Hildegard von Bingen, das waren Mystikerinnen und zugleich Prophetinnen. Katharina von Siena hat dann den Papst aus Avignon zurückgeholt nach Rom mit ihren Briefen und ihren mutigen Auftritten. Was bewegen wir aus einer tiefen Mystik heraus durch unser christliches Engagement, das verwurzelt ist in einem tiefen Schöpfungsglauben? Das ist die Frage. Ja, damit möchte ich schließen. Der Schöpfer verlässt uns nicht. Niemals macht er in seinem Plan der Liebe einen Rückzieher. Noch freut es ihn, uns erschaffen zu haben. Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen. So Papst Franziskus in Laudato Si. Danke für die Aufmerksamkeit.
Geht's wieder darauf? Vielen Dank. Eine vollkommen realistische Sicht, die Sie uns gegeben haben, immer wieder angstmachend, aber ich denke, genau das so zum Thema Christsein in der Krise, Welt in der Krise und Christsein aus der Krise, das heißt, wir haben die Chance, weil wir gläubig sind, weil wir den Boden unter den Füßen haben, den der Glauben trägt, dass wir durch den Glauben aus der Krise für uns oder für uns alle kommen können, leichter als die, die nicht glauben. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns das so vor Augen geführt haben, weil man liest es immer, aber man überliest es jetzt auch schon öfters immer wieder, weil es jetzt schon so viel an Nachrichten gibt. Aber ich denke, wir haben auch von Herrn Dr. Beck dieses Prinzip der Eigenverantwortung mal so wieder vor Augen bekommen. bewusst gemacht bekommen. Und ich glaube, es hängt vieles von uns selber ab, damit das gemeinschaftliche Handeln gelingen kann. Und ich sage Ihnen da ein großes Danke, dass Sie uns das so einfach vor Augen geführt haben, dass es jeder kleinste Beitrag notwendig ist. Und ich habe immer gesagt, bei den Kindern in der Schule, jeder kleine Beitrag kann viel Großes bewirken, und auch wenn er noch so klein ist. Und ich denke, das sollten wir uns immer vor Augen halten. Vielen Dank. Danke. Gut. Haben Sie noch Fragen? Bitte.
Darf ich Sie fragen? Sie haben, ich kann alles unterstreichen, was Sie gesagt haben. Aber Sie sind eine Gruppe von Menschen, 40, haben Sie gesagt. Wie haben Sie in der Realität, wie leben Sie das? Weil ich glaube, viele haben eigentlich den Wunsch, es zu machen, aber wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen. Wer interessiert mich? Wie schaut es in der Praxis aus? Was haben Sie strukturell geändert? Vielleicht fünf Punkte, wenn Sie uns sagen könnten, wäre vielleicht noch. Danke.
Also konkret im Missionshaus St. Gabriel, geht das so ohne Mikrofon?
Ja.
Konkret im Missionshaus St. Gabriel waren wir die letzten 25 Jahre herausgefordert dadurch, die Gemeinschaft ist immer kleiner geworden in einem riesigen Ordenshaus. Und eine erste Weichenstellung war, dass wir gesagt haben, diesen riesigen Raum, der da leer steht, den müssen wir nutzen oder zur Nutzung zur Verfügung stellen. Und dadurch brauchen Menschen nicht anderswo irgendwas neu bauen oder so, sondern was schon da ist, wird in neuer Art und Weise genutzt. In diesem Fall unser Kloster, Missionshaus St. Gabriel. Da waren es zuerst die Wirtschaftsgebäude, die extern vermietet wurden. Und sind verschiedene Firmen gekommen, die da eingezogen sind, wurde für ihre Bedürfnisse adaptiert. 2009 ist unsere Hochschulbibliothek, wir hatten dann keine Hochschule mehr, ist unsere Hochschulbibliothek nach Deutschland verlegt worden, und die Räume, die frei geworden sind, haben wir begonnen zu adaptieren. 2013 wurde, weil wir zunehmend alt waren und es selber nicht mehr geschafft haben, das gut zu verwalten, wurde in einem längeren Prozess beraten von außen, mit Unternehmensberatern, so Entwicklern, wurde dann entschieden, wir gründen einen Immobilienfonds, den Steiler Immobilienfonds. Und dieser Immobilienfonds verwaltet das Missionshaus St. Gabriel, und wir selber werden Mieter im eigenen Haus. Wir haben also da viel Macht abgegeben, war für manche Mitbrüder ganz, ganz schwer. Zum Beispiel der Schlosser, der eben immer alles im Blick hatte, was im ganzen Komplex an Leitungen ist, und das immer picobello gerichtet hat, der hat auf einmal dann gesagt, ja, jetzt kann ich ja gar nichts, ein Otterkringer, jetzt kann ich ja gar nichts mehr tun, ja. Und ja, die kennen sich ja nicht aus. Ja. Aber Veränderungen sind so, dass sie fordern. Ja. Und der Immobilienfonds hat dann die Verwaltung und Entwicklung übernommen. Wir haben einen Flächendruck erzeugt auf uns selbst, indem wir Miete zahlen mussten für jeden Quadratmeter, den wir benutzen. Dadurch haben manche Mitbrüder Räume verloren, wo sie alte Sachen gebunkert haben, die sie jahrelang und jahrzehntelang nicht mehr angegriffen haben, aber die waren dort. Und dann auf einmal hat der Raum was gekostet. Dann ist der Ordensobere gekommen und hat gesagt, du, das gehört geräumt. Und überall, wo wir ausgezogen sind, sind andere eingezogen und haben eine Miete gezahlt, haben das genutzt und haben nicht anderswo Raum gebraucht. Ja. Mittlerweile hat St. Gabriel über 100 externe Mieter, 220 Arbeitsplätze, die bei uns in St. Gabriel sind. Also das ist so eine Strukturveränderung, und wir nutzen nur mehr einen kleinen Bereich. Ein anderer Bereich ist, wir hatten früher Ölheizung. Das wurde auf Gas umgestellt und 2013, wie die große Sanierung war, sind wir an die Fernwärme von Mödling angeschlossen worden, sodass unser Komplex jetzt mit Fernwärme geheizt wurde. Wir haben ein neues Veranstaltungszentrum dort, Gabrium heißt das. Da mussten neue Parkplätze geschaffen werden, also Bodenversiegelung. Wir haben dann beschlossen, das war eigentlich der Immobilienfonds im Gespräch mit uns, dass wir einen Carport dorthin bauen, eine Photovoltaikanlage. Und wie das 2017 oder 2018 in Betrieb gegangen ist, war dieser Carport der größte in Österreich, der Photovoltaik betrieben wurde und hat einen Preis gewonnen. Und durch diese Photovoltaikanlage kann ein Drittel, also wenn dementsprechend Sonne ist, ein Drittel des Strombedarfs vom ganzen Komplex in St. Gabriel bestritten werden. Und wir sind zurzeit dran, eine zusätzliche Photovoltaikanlage für die Dächer der Wirtschaftsgebäude anzuschaffen, wobei das sehr schwierig ist mit Netzzugang, dass da die Bewilligung kommt. Da stecken wir noch drin, weil eben sehr viele in die Richtung jetzt was versuchen. Wie ich Rektor war, ich bin eben ein begeisterter Radfahrer, habe ich das angestrengt, das war mein Lieblingsprojekt, dass unser Fahrradschuppen wirklich neu gestaltet wird, dass die Fahrradständer vor dem Missionshaus erneuert werden und dass auch vor die Kirche ein Fahrradständer hinkommt, damit Menschen wissen, aha, hier bin ich willkommen mit meinem Fahrrad. Natürlich sind die meisten, die als Gottesdienstbesucher zu uns kommen, auch alte Leute, aber es nimmt zu, es nimmt langsam zu, dass Menschen mit dem Fahrrad zu uns kommen. Ernährung, ein ganz heikler Bereich, weil wir viele Ordensleute haben, bei uns Ordensbrüder, die ihr ganzes Leben schwer gearbeitet haben und da braucht man Fleisch. Ja? Und es ist ja erwiesen, dass gerade bei der Fleischerzeugung, vor allem wenn sie eine industrielle Fleischerzeugung ist, sehr viel CO2-Ausstoß oder Methanausstoß dann auch produziert wird, beziehungsweise durch die Soja- und Rindfleischproduktion in Südamerika der Urwald draufgeht. Also der Fleischkonsum hängt direkt mit unseren Essensgewohnheiten zusammen. Und da haben wir sukzessive verringert. Und gerade in der Fastenzeit gibt es bei uns unter der Woche praktisch nur vegetarisch bei der Hauptmahlzeit. Also Frühstück ist immer ein Wurst da, weil manche brauchen das zum Überleben. Ja. Und wir wollen auch nicht diktatorisch sein diesen Personen gegenüber. Aber mittlerweile gibt es Mitbrüder, die früher gesagt haben, so ein Kernl oder so ein Greibelfraß, das rühre ich nicht an. Mittlerweile gibt es Mitbrüder, die sagen, na, das schmeckt mir ja. Ja. Und sind ganz verwundert, dass es auch gutes Essen gibt, das vegetarisch ist. Also das sind so Beispiele, ich weiß nicht, ob es fünf waren, aber wie wir versuchen, diese Umstellung in unserer Gemeinschaft voranzutreiben. Die Druckerei ist in den 90er Jahren geschlossen worden. Die Maschinen sind dann teilweise woanders hingekommen, teilweise ordensintern verwendet worden, zum Beispiel in Rumänien dann nach der Wende. Aber in St. Gabriel wird lange nicht mehr gedruckt. Dort, wo die Druckereihalle ist, ist ein großes Lager vermietet und daneben ist ein Fitnessstudio, ja, das dort Heimat gefunden hat. Ja, die Zeitschrift Stadt Gottes heißt mittlerweile Leben jetzt. Sie wird, weil die Auflage doch so gesunken ist und damit eine gute Qualität noch möglich ist, wird sie im deutschsprachigen Bereich miteinander produziert und das ist jetzt in Deutschland. Ja, wird auch dort gedruckt, aber in Österreich haben wir nach wie vor den Vertrieb und sind sehr dankbar für alle, die die Zeitschrift austragen und die Haushalte bringen. Ja, jetzt heißt sie Leben jetzt. Bitte. Sie schauen, ja.
Das
ich wollte mich bedanken, weil es ist schon selten geworden, dass dieses Laudato Si, diese Enzyklika, als Grundlage für einen Vortrag genommen wird. Damals, wo die erschienen ist, hat mich auch begeistert, dass nicht nur in religiösen, in christlichen Kreisen diese Enzyklika gelesen wurde, sondern weltweit auch andere Konfessionen, weil sich alle angesprochen gefühlt haben. Dieses Loblied von St. Franziskus ist eine Hymne auf die Schöpfung Gottes. Und die Begriffe also Liebe und Achtsamkeit kann man auch mit Wertschätzung, weil Wert ist ein Begriff, wo auch die wirtschaftlich Denkenden angesprochen sind. Und Sie haben auch diesen Eric Fromm gebracht. Der hat einen ganz wichtigen Begriff gebracht mit dem Gier. Ne? Und diese Angstkeule, wir brauchen mehr Nahrungsmittel mit Hilfe von Monokulturen, ist eine Lüge, denn die Erde ist reich genug, um alle zu ernähren. Es geht nur um die Verteilung und nur für die Gierigen ist es nicht genug. Und dann dieses Bild von der inneren Leere, die diese Gier eigentlich weckt. Da ist mir eingefallen, wir werden ja schon in der Schule, Sie haben das auch angesprochen, da kann man das schon an der Wurzel packen, den Kindern wird das schon beigebracht in diesem Konkurrenzdenken. Ich bin jetzt besser als du, anstatt dass man Hilfsbereitschaft weckt. Ne? Und dort müsste man ansehen. Und noch eine Frage. Bei den Medizinern ist man draufgekommen, dass die nicht gelernt haben, mit Patienten zu sprechen. Das war einfach ein Defizit, weil das ist ein schweres Studium, was geschwind Blutdruckbereich werden muss. Und die haben ein Pflichtsemester, wo Kommunikationstraining betrieben wird. Und jeder, der einen Beruf ergreift und eine Stelle, wir müssen ein Zeugnis mitbringen für das, was wir können. Nur die Politiker haben nicht sowas. Das wäre doch auch ein Lösungsansatz, dass jemand, der sich in die Politik hineinbegeben will, dass der auch ein Seminar zumindest oder ein Semester, jetzt nicht unbedingt unter dem religiösen, sondern unter dem, dass der eine Lehre bekommt, Respekt zu finden der Natur gegenüber, weil dann wird er auch andere Gesetze erlassen.
Ja.
Ich habe nur gemeint, die Frage war, könnte man das nicht initiieren, dass Sie zum Beispiel Vorträge auch angeben von Politikern?
Wenn ich eingeladen werde, gern.
Ich möchte nur ganz kurz, bevor die Mehrheit geht, weil Sie wahrscheinlich schon zeitlich unter Druck stehen, Sie für nächste Woche einladen, obwohl K-Woche ist. Es ist sicher ein Erlebnis, der Professor Kresacke kommt, weil er in Wien ist und hat sich bereit erklärt, auch in der K-Woche zu kommen. Wenn Sie da sind, lade ich Sie herzlich ein. Man weiß nicht, wie lange es noch macht, er sagt jedes Mal zu mir, es ist das letzte Mal. Vielleicht kommt er immer wieder, aber vielleicht ist es dann doch das letzte Mal. Und vielleicht haben Sie Zeit, dann lade ich Sie herzlich ein für nächste Woche zum Professor Kresacke. Gut. Irene, du wolltest schon.
Ich hätte mich interessiert, auf Ihre Sicht auf das Gemeinwohl. Das hat mich einfach gemacht, weil Sie gemeint haben, das Recht auf Eigengesicht steht nach dem Gemeinwohl. Und das finde ich schon eine interessante Haltung, die, denke ich, wichtig ist zu bedenken. Und dann hätte ich halt Ihre Sicht auf das Gemeinwohl, wo es gibt so Eckzeilen für Sie, wo Sie merken, ja, das ist Gemeinwohl nicht beachtet und eine Gefahr oder wesentlich.
Also es gibt eine Formulierung in Laudato Si, ich möchte darauf Bezug nehmen als Beispiel, die hat großes Aufsehen im ersten Moment und das ist aber dann nicht wirklich weiter verfolgt worden, was mich gewundert hat. Die Formulierung da drinnen heißt ungefähr so, die Atmosphäre ist ein gemeinsames Eigentum der Menschen. Ja. Ein harmloser Satz. Die Atmosphäre, ist dieser Luftraum, der unser Planeten umgibt, ja,
ist die Meinung. Die Aura unseres Planeten. Diese Mischung aus Gase, die da ist. Und also ja, wenn man da Konsequenzen ableiten würde, ja, das gehört uns gemeinsam, und wenn jemand das schädigt, so dass das Leben der Menschen und der Lebewesen hier gefährdet ist, ja, dann müsste das eigentlich Konsequenzen haben. Man könnte im rechtlichen Bereich, aber ich weiß, das ist sehr, sehr kompliziert, könnte man zu Gesetzen kommen, die diese Atmosphäre schützen. Und dass es Konsequenzen hat, auch strafrechtlich oder also irgendwie, dass man belangt wird dafür, wenn man diese Atmosphäre schädigt. Natürlich schädigen wir sie alle. Sobald wir ins Auto einsteigen, ist es so, ja, sind wir alle betroffen. Aber trotzdem könnte, also diese unselige Geschichte der Erdölindustrie, der fossilen Industrie, die ja anscheinend schon Ende der 90er Jahre Studien hatte, wo ganz klar war, was durch den Ausstoß von CO2 produziert wird. Und die haben das wissentlich dann weitergemacht, waren sehr froh, dass das mit dem ökologischen Fußabdruck gekommen ist, denn dann meint jeder Einzelne, er ist verantwortlich und ist der Böse, und die Firmen, die wirtschaftlichen Gewinn draus haben, sind irgendwie aus der Schusslinie und aus dem Schneider. Und da ein Belangen derer, die verantwortlich sind dafür, dass Leid über einen Großteil der Menschheit und über vor allem, also weil das ja zunehmend auf nächste Generationen zukommt. Solche Schritte wären wichtig zum Schutz des Gemeinwohls. Gemeinwohl definiert als, dass ein Leben in Würde, ein Leben, wo die Grundbedürfnisse befriedigt werden können, für alle Menschen möglich ist, und dass die Arten, die es gibt auf dem Planeten, ich dehne es jetzt bewusst aus, auch hin auf andere Lebewesen, dass die den Lebensraum vorfinden, der dafür, der notwendig ist, damit sie auch eine Zukunft haben. Ja, also in die Richtung.
Ja. Ja.